Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mein Name ist Hanna Gobrecht und ich spreche zwei Tage nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim mit meinem Kollegen Thomas Krüge über das Spiel und die Lage bei Borussia Mönchengladbach. Hallo Thomas.
Hallo Hanna, grüße dich.
Ja, ich wollte gerade schon guten Morgen sagen, so ganz passt es nicht mehr. Wir haben inzwischen 12.30 Uhr am Ostermontag und ja, wir hoffen erstmal, dass Gladbach euch das Osterwochenende nicht zu sehr versaut hat. Viele von euch werden am Samstag auch im Stadion gewesen sein, wir beide waren es auch. Und ja, wir haben ein 2:2 gesehen, mit dem Gladbach im Abstiegskampf nicht zufrieden sein kann, weil es eben die große Chance war, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Ja, kurz zum Drehbuch des Spiels. Wellmoya macht in der 16. Minute auf Vorlage von Jens Kastrop das 1:0, erzielt sein zweites Bundesligator, das erste zu Hause. Patrick Mainka gleicht per Kopf in der 26. Minute aus. Und dank der Paraden von Moritz Nikolas geht es dann mit einem 1:1 in die Pause. In der 64. Minute erzielt Manon Busch das 2:1 für Heidenheim, ehe Franck Honorat in der 74. Minute mit einem Ping-Pong-Tor zum 2:2 Endstand trifft. In der Schlussphase ja, waren es dann vor allem Haris Tabakovic und Hugo Bolin, die noch die große Chance auf den Siegtreffer hatten. Nach dem Abpfiff, Thomas, gab es Pfiffe, die Eugen Polanski nicht so ganz nachvollziehen konnte. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich glaube, dass dieses Spiel so ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie die Wahrnehmung direkt nach Schlusspfiff dann doch auseinandergehen kann. Zum einen die Zuschauer, die im Übrigen, das muss man ja auch sagen, auch schon im Verlauf der zweiten Halbzeit deutlich ihren Unmut kundgetan haben und dabei ist es dann eben nicht geblieben. Das Ergebnis war enttäuschend, nur 2:2 zu spielen gegen das Tabellenschlusslicht, das auch schon im Abstiegskampf abgeschlagen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Eugen Polanski seiner Mannschaft da so ein bisschen den Rücken stärken wollte, dass er das dass er das Positive hervorheben wollte. Grundsätzlich war das auch herauszuhören, dass es den Borussen darum ging, neben eben den Kritikpunkten, die sie auch angeführt haben, eben auch herauszustellen, dass es da positive Aspekte gab. Aber zunächst mal steht ja erstmal im Raum, dass Gladbach, das hast du ja schon gesagt, eine wirklich große Chance hat liegen lassen, jetzt sich deutlich nochmal Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Und das muss dann halt bei den Zuschauern erstmal raus. Jens Kastrop beispielsweise hat in der Mixzone sofort gesagt, ja, kann er verstehen, den Frust kann er nachvollziehen. Das wird Eugen Polanski mit Sicherheit auch. Er wird selber frustriert gewesen sein über das Ergebnis, weil er sich einen ganz anderen Ausgang und vor allen Dingen, da bin ich mir sicher, auch eine andere Leistung insgesamt gewünscht hat. Aber das ist dann so, du bist ja mehr oder weniger noch richtig im Spiel drin, wirst schon zum ersten Interview gebeten und dann reagierst du vielleicht mal so, dass der Zuschauer sich denkt, das ist aber jetzt ein Ticken zu geschönt oder zu positiv, so wie er da reagiert hat.
Das war ja nicht die einzige Aussage von Eugen Polanski, die so ein bisschen auf Verwunderung gestoßen ist. Wir waren ja auch vor dem Spiel sehr überrascht, als plötzlich Schuto Machino in der Startelf aufgetaucht ist. Und haben uns dann direkt gefragt, ist Haris Tabakovic eventuell angeschlagen? Er saß dann auf der Bank. Und als dann nach einer Stunde erstmal Kevin Stöger und Florian Neuhaus eingewechselt wurden, dann habe ich auch gedacht, okay, Haris Tabakovic scheint wohl wirklich was zu haben, wurde aber bis dahin nichts kommuniziert. Ja, und Thomas, dann war ich doch sehr überrascht, dass ja, Haris Tabakovic auch so überrascht schien. Also er war fit, er kam pünktlich aus Bosnien-Herzegowina zurück, hat ja da die WM-Quali gegen Italien perfekt gemacht, mit seinem Tor dazu beigetragen, dass es überhaupt erst in die Verlängerung und in Elfmeterschießen ging. Und für mich war er ein klarer Startelf-Kandidat, ja, den du jetzt einfach bringen musst. Ja, also mehr Motivation von einer Länderspielreise kannst du ja fast nicht für die Bundesliga mitbringen.
Also da geht es ja darum, dass man so diesen Flow nutzen kann, nutzen will, wenn so ein Spieler so einen Erfolg hat. Haris Tabakovic hat später dann gesagt, das ist das Highlight meiner Karriere, der Höhepunkt, jetzt mit dem Nationalteam zu einer WM fahren zu können. Es ist die Sicht des Spielers, zu sagen, ich war fit, ich hätte auch anfangen können. Es hat ja ein Gespräch zwischen Eugen Polanski und Haris Tabakovic gegeben. Da wird der Spieler ja auch seine Sicht dargeboten haben. Ich denke jetzt mal auch nicht, dass man so extrem viel aus den beiden Trainingseinheiten herauslesen kann, dass es für Haris Tabakovic jetzt nicht hätte reichen können für die Startelf. Ja, und dann ist eben genau die Frage, die du schon angedeutet hast, wieso entscheidet er sich jetzt dagegen, dieses Glücksgefühl beim eigenen Torjäger mitzunehmen und zu sagen, lieber setze ich in Shuto Machino einen etwas, sagen wir mal, ausgeschlafeneren, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich ausgeschlafeneren Spieler in die Startelf und setze auf Haris Tabakovic als Joker. Der Schachzug, muss man sagen, ist jetzt nicht aufgegangen. Man muss natürlich auch sagen, man darf jetzt nicht alles an der einen Personalie festmachen, zumal Haris Tabakovic auch schon seit jetzt anderthalb Monaten auf sein nächstes Pflichtspieltor für Borussia wartet. Aber man hat ja schon in der Schlussphase gesehen, dass mit Tabakovic eine andere Wucht reinkam, nicht nur mit ihm. Die anderen Wechsel haben auch ihren Input gebracht, das hat auch Eugen Polanski betont nach dem Spiel. Aber Shuto Machino war bei allem Fleiß und bei allem Eifer anzumerken, dass ihm es halt an Selbstvertrauen mangelt, auch sicherlich an Spielminuten. Und wie gesagt, er ist viel gelaufen, hat viel gemacht, getan, aber war viel zu fehlerhaft und letztlich ist er harmlos geblieben und insofern ist die Maßnahme nicht aufgegangen.
Und Eugen Polanski hat dann seine Entscheidung pro Machino ja auch noch ein bisschen so verteidigt, dass er ihm ja sogar noch ein gutes Spiel attestiert hat. Das ist ja jetzt auch was, das haben wir nicht gesehen. Also natürlich, sein Einsatz, der war da. Er hat in den 85 Minuten Einsatzzeit einen Abschluss zustande gebracht. Haris Tabakovic in seiner kurzen Zeit als Joker dann auch zwei. Und klar, Eugen Polanski wird es nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben. Aber es war ja jetzt auch nicht so, als sei, so wie Shuto Machino gespielt hat, als sei das jetzt überraschend gewesen. Also ich finde, man konnte ja jetzt auch nicht erwarten, dass da der Knoten plötzlich platzt, dass er derjenige ist, der vorne viele Aktionen bekommt, weil er ja auch die ganze Saison über schon überwiegend wie so ein Fremdkörper wirkt, der in Gladbach nicht so richtig die Bindung zu seinen Mitspielern findet. Und ja, da hat Eugen Polanski auf jeden Fall was gewagt. Glaubst du, sein Gedanke, ja, könnte vielleicht wirklich gewesen sein, so, den ich aber dann auch für sehr gefährlich halte, ja, wenn nicht gegen Heidenheim, wo soll es denn dann klappen und mit Shuto vorne wird es schon gut gehen?
Ja, gut, ich glaube, sowas würde man ja auch in keinem Falle zugeben, dass man jetzt so einen Gedanken vielleicht hat, weiß ich nicht, kann durchaus sein. Shuto Machino hat beim Hinspiel getroffen, hat das 3-0 gemacht, da war er Joker. Das war eine Phase, wo man das Gefühl hatte, er kommt so langsam an, aber seitdem ist tatsächlich wenig passiert. Die paar Startelf-Einsätze, die er seitdem hatte, hat er nicht nutzen können. Und es sieht ganz eindeutig nach einem verlorenen ersten Jahr in Gladbach aus. Fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie, zu glauben, dass das jetzt in den kommenden abschließenden Wochen noch deutlich besser wird oder dass er da richtig wertvoll fürs Team wird. Insofern, ja, wie du schon sagtest, es war ein gewisses Wagnis meines Erachtens aufgrund einfach der Gemengelage, dass Machino bisher nicht so funktioniert hat und es ist nicht aufgegangen. Aber wie gesagt, das denke ich, ist auch schon wichtig. Es gab da gegen Heidenheim dann noch deutlich mehr Spieler, von denen man deutlich mehr erwarten muss und kann. Und die gesamte Mannschaft hat insgesamt dann zu wenig gezeigt, um auch verdient dann am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Natürlich ist Druck aufgekommen. Nach dem 2:2 gab es noch 2-3 Torchancen. Aber insgesamt, das zeigt sich ja auch an den Expected Goals, war Heidenheim da diesbezüglich sogar noch einen Tick besser. Also insofern muss man festhalten, das war, wenn man rein die 90 Minuten betrachtet, ein gerechtes Ergebnis.
Ja, und wir haben das Gladbacher Spiel ja auch so ein bisschen als Fehlerfestival bezeichnet. Also ich glaube, da fallen euch auch sofort wahrscheinlich 10 Szenen ein, 10 Pässe über kurze Distanz, die nicht angekommen sind, unerklärliche Ballverluste, leichtfertig, ob Franck Honorat, ob Joe Skelly. Also ich glaube, da kann man Yannick Engelhardt, der relativ wenig Ballsicherheit hatte, viele Fehler drin, da kann man beinahe niemanden rausnehmen. Und Franck Honorat, Thomas, war für mich sehr, sehr lange Auswechselkandidat Nummer 1. Ja, am Ende bleibt er drauf und macht dann sogar noch das Tor, das ja Gladbach immerhin dann noch einen Punkt gerettet hat.
Ja, da ist dann der Schachzug ist ja aufgegangen, ihn auf dem Feld zu lassen, Joe Skelly rauszunehmen, dadurch Franck Honorat etwas nach hinten zu ziehen, die ganze Seite halt offensiver zu gestalten. Hugo Bolin hat dann vor Franck Honorat gespielt. Und dadurch ist mehr Druck entstanden. Ja, Franck Honorat ist, sagen wir mal, doch auf ziemlich glückliche Weise dann zu seinem zweiten Saisontor noch gekommen. Ich gebe dir absolut recht, da haben wir auch oben auf der Tribüne drüber gesessen. Wir haben gedacht, als Eugen Polanski Hugo Bolin noch zu sich rief, dass das dann wahrscheinlich für Franck Honorat gewesen sein sollte für den Tag, aber so war es dann nicht und ja, das hat sich letztlich ausgezahlt, dass er auf dem Platz geblieben ist. Aber wie gesagt, das war so ein Tor. Ich glaube, das hat Frank Schmidt, Heidenheims Trainer, dann nachher in der PK gesagt. Das kriegt halt ein Tabellenletzter. So sah das dann entsprechend auch aus. Generell in der Entstehung dieses Treffers etwas glücklich und gut. Franck Honorat hat dann dadurch durchspielen dürfen, aber er gehörte zu den Spielern, bei denen man so das Gefühl hatte, da die Fehleranzahl ist viel zu hoch. Und du hast es ja schon gesagt, es gab so Phasen im Spiel und was dann wahrscheinlich so am meisten irritiert ist, dass die Mannschaft ja tatsächlich nicht schlecht in das Spiel gekommen ist. Sie hat das Spiel erstmal kontrolliert, hat Heidenheim in deren Hälfte beschäftigt. Es war auch eine Spielidee zu erkennen, wie sie die Angriffe gestalten wollten. Das größere Problem war eher, dass eben die Anschlussaktionen dann nicht gepasst haben, weil dann zu unkonzentriert oder zu hastig agiert worden ist im letzten Drittel. Dadurch hat es dann wenig klare Torchancen gegeben. Aber was dann halt mehr irritiert, wieso gibt's dann so einen Knacks nach einem Ausgleichstor? Das kann immer passieren. Es ist die 26. Minute, es ist Zeit ohne Ende. Und meines Erachtens vor allen Dingen, wieso kommt die Mannschaft so lethargisch aus der Halbzeit? Wieso kommt da dann, wieso kann sie da nicht wieder Druck entwickeln, Wucht entwickeln in ihrem im eigenen Stadion vor 50.000 eigenen Fans? Das war viel zu wenig. Und da kam ja dann auch der Unmut auf, dass dann plötzlich Heidenheim mehr Ballbesitz hatte, die Spielkontrolle hatte. Und das ist mit Sicherheit auch nichts, was jetzt allgemein mit der Taktik zu tun hat. Das wird Eugen Polanski nicht gesagt haben seiner Mannschaft. Gebt Heidenheim mal den Ball. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da hat die Mannschaft sich anderes vorzuwerfen. Und das ist halt so die Frage. Warum, wenn es anfangs erstmal gut geklappt hat, wieso ist das dann das Problem, dass es nach einem Ausgleich so lange dauert, bis die Mannschaft wieder ins Spiel findet? Denn wenn man ehrlich sein muss, war es ja eigentlich erst der Ausgleich, der dann zu einer veränderten Situation auf dem Feld wieder geführt hat. Also, und da reden wir dann über so ungefähr 50 Spielminuten.
Was man Heidenheim angemerkt hat, ich glaube, da sind sie dann jetzt auch so ein bisschen eben alleine in der Bundesliga, dass sie ja so abgeschlagen sind, dass sie sich so gar keine negativen Gedanken mehr machen müssen. Also natürlich Druck werden sie haben, weil jeder von den Heidenheimern will sich da vielleicht auch für einen Vertrag in der nächsten Saison in der Bundesliga bei anderen Vereinen bewerben, natürlich. Aber sie können halt dann einfach spielen und bis zum Schluss alles probieren. Das hat man dann ab dem Ausgleich schon gemerkt, dass Heidenheim dann ja auch mutiger wurde. Aber ja, das ist alles für Gladbach trotzdem kein, ja, nichts, was dann unerwartet kommen darf. Und wir haben uns ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, wieso denn Eugen Polanskis Warnung im Endeffekt ja doch komplett ins Leere gelaufen ist. Also er meinte ja auf der Pressekonferenz sofort, also vor dem Spiel, dass er ja sofort, als die ganze Mannschaft jetzt wieder zusammen war, als alle Nationalspieler zurückgekehrt sind, dass er da eben gewarnt hat und dass man das Spiel gegen den Tabellenletzten nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und Jens Castrop hat nach dem Spiel zunächst im Sky-Interview gesagt, dass es ja halbherzig gewesen wäre in einigen Szenen. Und in der Mixzone hat er dann auch gesagt, ja, vielleicht haben wir es auf die leichte Schulter genommen. Das hat er dann auch noch mal ein bisschen revidiert. Aber Thomas, ja, die Gedanken hat er ja gehabt. Und da muss man auch sagen, es hat sich auch im Spiel in vielen Szenen wiedergespiegelt.
Ja, und da komme ich zunächst mal auf den ersten Punkt, den du angesprochen hast, diese Warnung von Eugen Polanski. Ich kann das schon nachvollziehen, wie schwierig das ist, nach oder gegen Ende einer Länderspielpause die Nationalspieler zurückzuhaben. Und dann hast du noch, sagen wir mal, anderthalb Tage der Vorbereitung. Du hast noch zwei Trainingseinheiten. Die Spieler, und das sind bei Gladbach dann eben, es ist ein Dutzend gewesen ungefähr, die haben dann 10 Tage lang so ihre ganz anderen Themen. Es geht für viele dann eben um einen Platz im WM-Kader oder eben sogar noch um eine Quali. Der ein oder andere hatte natürlich auch nur Testspiele, aber trotzdem, man will sich dann zeigen und dann musst du halt ganz schnell den Schalter wieder umlegen. Das hat jedes Team in der Bundesliga, dieses Problem. Insofern, es darf keine Entschuldigung sein. Heidenheim mag sicherlich eines der Teams sein, das damit etwas weniger zu tun hat, weil sie weniger Nationalspieler stellen, gar keine Frage. Aber eben genau dieser Punkt, dass man ja gut ins Spiel startet, und das hat sowohl Jens Castrop als auch Eugen Polanski nach dem Spiel durchaus auch betont, dass das eben nach einer Länderspielpause nicht selbstverständlich ist und nicht so einfach. Dann ist aber die Frage, warum sackt man so, ja, zum Teil ja dann wirklich in sich zusammen? Und da hat mir eben auch so dieser Punkt gefehlt, wo es das Verantwortungsbewusstsein bei den Spielern, es in die Hand nehmen zu müssen, wenn man merkt, dass ein Spiel so ein bisschen entgleitet, dass das auch noch vor heimischer Kulisse dann passiert, macht es ja noch schlimmer, wo du ja so einen Rückhalt zunächst einmal hast. Und da fehlt mir dann auch so ein bisschen dieser Ticken Verantwortungsbewusstsein, der Ticken Gier, um zu sagen, wir reißen jetzt das Ruder wieder herum. Vielleicht, ne, beispielsweise der Einstieg in die zweite Halbzeit. Die letzten Minuten vor der Pause waren nicht gut. Da hatte Heidenheim plötzlich 2 Chancen. Wir können uns bei Moritz Nikolas bedanken, dass es 1-1 steht. Jetzt ziehen wir wieder deutlich an und zeigen, wer Herr im Haus ist. Und das hat es ja gar nicht gegeben. Und das ist dann bedenklich. Und das ist halt so dieser Punkt, dieses auf die leichte Schulter nehmen, so nach dem Motto, das wird schon irgendwie, das ist im Unterbewusstsein dann drin. Und dann gibt es im Gladbacher Team zu wenige, die dort aktiv gegen angehen und auf dem Platz. Jens Castrop sagte beispielsweise, vielleicht hätten wir uns mal zusammenstellen sollen, um einmal kurz die Köpfe zusammenstecken, damit man dann wieder auf dem richtigen Weg ist. Und vielleicht fehlt das gerade in solchen Partien. Man merkt dann, dass das Team immer noch nicht so gefestigt ist, dass sie aus so einer Situation das Richtige zieht.
Nico Elvedi und Kevin Dix waren da ja auch so diejenigen, die versucht haben, noch mal ein bisschen was anzuschieben, die sich vorne immer mal wieder eingeschaltet haben und versucht haben, was zu bewegen. Aber ja, natürlich dürfen sie es sein, aber es ist halt schwierig, wenn es dann weiter vorne niemanden gibt, der das so richtig in die Hand nehmen kann, der da vorangeht, der die Mannschaft mal mitnimmt. Ich erinnere mich ja auch noch an die Aussage von Eugen Polanski auf der Pressekonferenz, als es um Kevin Dix ging, wo er halt meinte, ja, wir haben nicht viele, die laut sind, und da ist Kevin Dix, obwohl er noch gar nicht so lange da ist, halt schon jemand, der ja viel dirigiert, der die Mannschaft führen kann. Aber ja, sind nach wie vor zu wenige, die da wirklich auch eine Mannschaft mitreißen können und die dann dafür sorgen können, dass sich so ein Spiel nochmal dreht. Rocco Reitz als Kapitän ist ja auch jemand, der jetzt seit Wochen öffentlich schweigt. Der hat zuletzt am 28. Februar nach dem Spiel gegen Union Berlin gesprochen. Danach gab es die Wechselverkündung. In Köln wollte er nach dem Spiel nicht sprechen, da haben wir nachgefragt. Und jetzt auch am Samstag nach dem Heidenheim-Spiel hat er sich auch schnell und zielgerichtet auf den Weg in die Kabine gemacht. Es war ja auch jetzt das erste Heimspiel nach der Wechselverkündung. Es gab bei der Aufstellungsverkündung vereinzelte Pfiffe. Thomas, ich finde schon jetzt nicht, dass sich das unmittelbar auf sein Spiel auswirkt, aber Rocco Reitz, ja, strahlt für mich schon im gesamten Umgang mit dieser ganzen Wechselthematik eine gewisse Unsicherheit aus.
Natürlich würde ihn das jetzt beschäftigen. Das kommt ja im Grunde on top jetzt hinzu zu den Aufgaben, die er jetzt das gesamte Jahr schon hat. Die Gladbacher werden mit Sicherheit damit gerechnet haben, dass längst Tim Kleindienst die Führung im wahrsten Sinne des Wortes wieder übernommen hätte. Er fehlt aber immer noch verletzt. Rocco Reitz muss jetzt vieles schultern, das gesamte Jahr. Das wird ihn mitnehmen. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, wenn man selber eine komplizierte Saison hat, dass man sich selber so durch die Spielzeit kämpft. Er ist ein Kämpfer, da kann man ihm nichts vorwerfen, da geht er auch immer voran. Aber ich glaube, dass das alles andere selbstverständlich an ihm nagt, dass er vielleicht da auch das Gefühl hat, ich komme vielleicht auch nicht mit dem durch, was ich sage zum Teil, wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein Thema, dass er jetzt zurzeit nicht spricht. Also ich hoffe, dass, und das wird der Fall sein, er wird vor der Mannschaft sprechen und ich hoffe für ihn, dass die Mannschaft auch das annimmt, dass er die Akzeptanz dort eben weiterhin hat. Die Spieler, die darüber sprechen, die sagen, dass dem so ist. Und insofern, da sind alle gefordert. Es kann nicht sein, dass es nur jetzt zurzeit um einen Rocco Reitz, einen Kevin Dix oder einen Nico Elvedi geht, sondern da muss jeder sich dessen bewusst sein, dass eine große Chance vertan ist jetzt mit dem Spiel gegen Heidenheim und dass die Situation immer noch prekär ist. Ja, vielleicht nicht so, dass es innerhalb von einem Spieltag richtig schlecht aussehen kann. Wir wissen ja mittlerweile, wie auch die restlichen Spiele ausgegangen sind. Es war ja noch nicht klar nach dem Spiel gegen Heidenheim, was das jetzt ganz genau bewirken wird. Es ist nicht richtig, so, richtig gut für Gladbach gelaufen, aber auch nicht schlecht. Insofern, dass der FC St. Pauli und der 1. FC Köln unentschieden gespielt haben am Sonntag. Man könnte sagen, es ist jetzt tabellarisch gar nicht viel passiert, es ist nur ein Spieltag weniger. Aber Gladbach hat eine gute Chance, das vermeintlich leichteste Spiel auf dem Papier des Spieltags nicht genutzt. Und deswegen ist der Druck für jeden einzelnen Gladbacher weiterhin enorm hoch, in den letzten 6 Spielen den Klassenverbleib endlich wirklich richtig einzutüten.
Ja, und mit jedem Spieltag werden ja jetzt die Mannschaften dann auch weniger, mit denen man ja da unten zu tun hat. Mainz hat sich jetzt mit 33 Punkten ja schon sehr, sehr gut nach vorne gehievt. Union Augsburg mit 32 Punkten können da am nächsten Spieltag theoretisch einen großen Schritt machen. Ja, und Borussia bekommt es dann jetzt mit dem 5. und mit dem 4. der Rückrundentabelle zu tun, mit Leipzig und Mainz. Also der Blick auf dieses Programm ist jetzt auch nichts, was mich aus Gladbacher Sicht optimistisch stimmen wird. Und naja, es geht ja jetzt schon nach wie vor einfach darum, ob Eugen Polanski und Borussia Mönchengladbach eine gemeinsame Zukunft haben, die man auch nach außen verkaufen kann. Ja, Thomas, wenn jetzt das gegen Leipzig nach hinten losgeht, dann ist der Druck sonntagsabends um 19.30 Uhr gegen Mainz so groß, dass man ums Gewinnen schon fast wieder nicht drumherum kommt. Und das alles gibt mir schon die Vibes, auch so wie die Mannschaft auftritt, so ja porös, wie dieses ganze Gefüge wirkt, dass man ja in ein paar Wochen wieder eine große Trainerdiskussion in Gladbach hat, wenn sie nicht schon da ist.
Ja, das sind natürlich jetzt, das sind 2 Spiele gewesen, das Derby in Köln, da sagt man ja noch, es ist ein Punkt, man hat nicht verloren, es ist okay. Dazu dann eben jetzt die Punktverluste gegen Heidenheim, das sind Chancen, die, wenn man sie jetzt in dieser Phase liegen lässt, dann hat das ja einen unheimlichen Effekt. Du hast es angesprochen, ab jetzt werden Mannschaften sich nach oben mit einem Sieg verabschieden können aus dem Abstiegskampf. Mainz ist jetzt in der Pole-Position diesbezüglich. Da hätte man vor 3 Monaten mit Sicherheit nicht drauf gewettet, dass das dann jetzt schon der Fall ist. Und das ist eben der Unterschied, wenn du mal Big Points setzt, wenn du Spiele gewinnst. Jetzt diese beiden Unentschieden, die haben Gladbach nicht nach hinten fallen lassen, weil der Abstand ist gleich geblieben. 5 Punkte, das hört sich erstmal nicht so schlecht an. Aber es ist eben ganz schnell, bist du wieder in einer Konstellation, wo das weit gefährlicher ist und weit gefährlicher aussieht. Und auf der anderen Seite wären es mit 2, 3, 4 Punkten mehr, wärst du jetzt in einer Situation, wo du ja mehr oder weniger aus dem Schneider wärst. Und dies nicht zu nutzen, du hast es schon angesprochen in Bezug auf die Trainerdiskussion. Mit was für einem Gefühl gehst du aus dieser Saison, selbst wenn du den Klassenverbleib geschafft hast? Da kommt es ja dann darauf an, wie hast du ihn geschafft, wann hast du ihn geschafft? Dann kommt die Sache Planungssicherheit, der Themenkomplex, Fernsehgelder, Einnahmen. Also in all solche Dinge, denn das muss man nun ja auch mal sagen, der Abstand zu Platz 16 ist größer als der Rückstand auf Platz 9. Aber das Gefühl, da gebe ich dir ja absolut recht, ist eben genau das, dass du ständig eher nach unten eben gucken musst. Das ist sowieso deine Verpflichtung. Aber theoretisch könnte die Mannschaft auch eine Chance ergreifen. Aber dafür müsste sie halt ihre Chancen noch besser nutzen. Und das ist so ein bisschen vielleicht der Punkt, dass man eben nach diesen beiden Spielen, nach dem Heimsiegen gegen Union Berlin und den FC St. Pauli, das Spiel, die Mannschaft dort in der Beziehung vielleicht ein bisschen weiter wähnte, das Spiel gegen Heidenheim dann souveräner zu gestalten. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der dann eben auch zu der Enttäuschung eben auch so beiträgt.
Inwiefern muss sich Eugen Polanski vielleicht auch vorwerfen lassen, dass ja dieses ständige Setzen auf die Dreierkette und dann auch in einem Heimspiel gegen Heidenheim, dass das ja so ein bisschen nach Angsthasen-Taktik wirkt? Ich meine, ne, hättest du mit einer Viererkette begonnen, hättest du einen offensiven Platz mehr gehabt, wie auch immer sich das dann vorne genau positioniert hätte. Aber ja, vielleicht hättest du ja auch einfach mit Shuto Machino und Haris Tabakovic beginnen können oder eben dann noch Bolin von Anfang an stellen können.
Ich habe das, glaube ich, im Podcast vor dem Spiel gegen St. Pauli, da habe ich jetzt nicht die Dreierkette in Frage gestellt, aber da war das so ein Thema, vielleicht eben grundsätzlich mit Franck Honorat mal weiter hinten anfangen, um dann Platz zu haben für einen zusätzlichen Spieler. Letztlich ist es ja etwas offensiver geworden im Vergleich zum Köln-Spiel, in dem Velmoja reingekommen ist für Kevin Stöger. Aber trotzdem klar, mit einer Systemumstellung hast du nochmal andere Möglichkeiten. Du könntest einen zusätzlichen Offensivspieler dann noch bringen. Ich schwank da hin und her. Auf der einen Seite erinnere ich da vielleicht an die Phase eben genau im vergangenen November, als die Mannschaft 3-mal in Folge mindestens 3 Tore erzielt hat, 3 klare Siege. Letztlich geholt hat, das hat sie gemacht mit einer Aufstellung, da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, das ist so vom Profil her eher so die defensivere oder die defensivste Aufstellung gewesen, weil es da halt damals darum ging, eben erstmal wieder Kompaktheit herzustellen und aus dieser Kompaktheit heraus Sicherheit zu gewinnen, um die Spiele dann, um die individuelle Klasse der Mannschaft, die vorhanden ist, dann eben auch in die Waagschale zu werfen und die Spiele zu gewinnen. Das hat da funktioniert. Jetzt hat 2, 3 Monate lang der Offensivmotor ziemlich gestockt und man hatte das Gefühl, da muss wieder was geändert werden, muss was passieren. Insofern klar, ich kann die Diskussion nachvollziehen, dass man sagt, wieso nicht jetzt gegen Heidenheim anders agieren, druckvoller in Form auch von der Aufstellung. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich glaube, wenn wir über Taktik reden, dann muss man eben auch bedenken, wie hat die Mannschaft gewirkt, was hat sie investiert, was hat sie geleistet, ist das dann die Frage der Taktik oder ich will jetzt nicht Einstellung sagen, aber was hat eben dem Team gefehlt, um gegen Heidenheim besser auszusehen? Da komme ich wieder mit dieser ersten Viertelstunde, mit den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit, wo so gar nichts da war. Und das meines Erachtens hat nichts mit der Taktik zu tun.
Oder ja, mit dem System. Und da meinst du ja auch sicher, dass dann diese vielen Fehler, diese Fehlpässe in den Rücken, fehlerhafte Ballannahmen, dass die ja auch einfach unabhängig davon sind, ob da jetzt eine Dreier- oder eine Viererkette auf dem Feld steht.
Genau, da sind ja viele Unkonzentriertheiten einfach auch dabei gewesen. Ne? Und ob ich jetzt rechter Außenbahnspieler oder rechter Mittelfeldspieler bin, es geht darum, was bringt mir jeder einzelne Spieler in dem Moment und das war zu wenig. Und klar, ne, also wie gesagt, man kann darüber diskutieren, hätte es nicht zwingend was anderes sein müssen. Es geht ja auch immer ein bisschen darum, das ist ja ein wiederkehrendes Thema in Gladbach, oder besser gesagt, warum wiederkehrend, das ist ja fast nie weg, dass die Anzahl der Gegentore immer noch zu hoch bleibt. Gladbach liegt jetzt wieder bei 48, das heißt, da müsste schon ganz, ganz viel passieren, dass es nicht über 50 geht zum, ich glaube, sechsten Mal in Folge. Also das wird passieren. Insofern Stabilität reinzubekommen ist ein Dauerthema und es gelingt nicht so richtig. Dann davon wegzugehen und wieder offensiver aufzubauen, ist wahrscheinlich eben aus Trainersicht auch ein Wagnis und das ist Eugen Polanski bisher nicht eingegangen.
Und genau das irgendwie, diese Stabilität defensiv und offensiv auf Dauer mal herzustellen und nicht, dass das eine immer zulasten des anderen geht, das ist ja die große Aufgabe von Eugen Polanski. Und ihm bleiben jetzt, wie ich eben gesagt habe, noch 6 Spiele Zeit, da auch für sich einfach zu werben. Es läuft ja gerade so ein bisschen darauf hinaus, dass es mal wieder eine Saison ist, in der es im Mai eine große Unzufriedenheit und Unruhe im Umfeld gibt. Es steht ja auch noch im April die Mitgliederversammlung an, die ausgerechnet 2 Tage nach dem Spiel gegen Wolfsburg stattfinden wird. Und wenn das Spiel dann auch nach hinten losgeht, dann wird man das auch an der Mitgliederversammlung spüren, wenngleich da natürlich dann nicht 50.000 Leute sind, die pfeifen, aber es ist ja schon so, dass die unmittelbaren Ergebnisse dann dazu beitragen, in welche Richtung und wie scharf dann auch die Verantwortlichen ja von den Fans in der Aussprache angegangen werden.
Die Saison wird in der Nachbetrachtung jetzt keinen positiven Klang mehr bekommen. Das wird sich auch mit den 6 Spielen nicht mehr regeln lassen, unabhängig vom Klassenverbleib, sondern es geht darum, dass du etwas abmindern kannst, dass du eben nicht diese Dauerdiskussion über den ganzen Mai und Juni hast, sondern dass du an ein, zwei Stellen mehr Ruhe hast und dass du die Fans vielleicht mitnehmen kannst, wir bauen jetzt wieder was auf, da ist jetzt wieder eine Basis, und wenn dieses Gefühl natürlich nicht entsteht, weil du die Ergebnisse und die Ergebnisse nicht lieferst und die Leistungen dafür nicht bringst, dann ist das natürlich unglaublich schwierig. Und dann ist es natürlich, wenn das Jahr für Jahr passiert, wird es umso schwieriger, dann zu überzeugen. Und ich glaube, da, wenn man da Chancen vertut mit den verpassten Gelegenheiten mit so einem Heimspiel gegen Heidenheim, das tut weh. Und du hast die Mitgliederversammlung angesprochen, das sind jetzt noch 3 Spiele. Das Spiel in Leipzig, Gladbach hat bisher gegen eine Mannschaft aus den Top 8 nicht gewonnen. Solche Big Points fehlen absolut. Man denke da jetzt nur mal an den FSV Mainz 05, der jetzt rein nur aus dem Gedächtnis, hat er auf jeden Fall in Leipzig gewonnen, hat jetzt in Hoffenheim gewonnen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Und insofern, das fehlt. Und danach gegen Mainz und Wolfsburg 2 ganz, ganz eminent wichtige Spiele, um die Punkte zu holen, mit denen du eventuell dann gesichert sein könntest. Wenn du sie nicht holst, dann ist die Stimmungslage so, wie du sie schon skizziert hast.
Ja, Mainz hat ja vor der Länderspielpause auch noch gegen Frankfurt gewonnen und sich da jetzt ja echt auch gut befreit. Lass uns mal konkreter auf das Spiel am Samstag in Leipzig blicken. Ja, Leipzig auf jeden Fall dick dabei im Rennen um die Champions League, haben auch jetzt nur eines der letzten 8 Spiele verloren, also sind gut drauf. Gehen wir mal aufs Personal. Was kannst du dir denn vorstellen, was Eugen Polanski da ändert, wenn er denn was ändert?
Also ich glaube, dass es keine Veränderung in Form einer Systemumstellung geben wird, zumindest nicht, was den hinteren Bereich angeht. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Spiel ist, wo das angesagt ist, das zu tun. Ich gehe nicht davon aus, dass es dort Wechsel geben wird. Das heißt, für mich steht die letzte Reihe mit Moritz Nikolas natürlich im Tor und dann den drei Innenverteidigern Philipp Sander, Nico Elvedi und Kevin Dix. Also Kota Takay wird dann eine weitere Trainingswoche in den Beinen haben, aber Philipp Sander ist jetzt nicht so ein Vorwurf zu machen oder ist kein Unsicherheitsfaktor in dem Sinne, dass man jetzt das Gefühl hätte, da müsste jetzt wieder ein etatmäßiger Innenverteidiger schnellstmöglich auf den Platz. Deswegen Philipp Sander hat seinen Platz da zurzeit auch schon ziemlich sicher. Insofern glaube ich, hinterste Reihe, da gibt es keine Unterschiede. Siehst du das genauso, Hanna?
Da gehe ich mit. Kota Takay wird ja auch sicher nach seiner Verletzung nicht direkt in die Startelf rotieren, sondern dann wahrscheinlich eben ja den Kaderplatz von Marvin Friedrich und Fabio Chirodia einnehmen. Wenn wir jetzt vor die Abwehr schauen, da habe ich eigentlich direkt den ersten Kandidaten in Joe Skelly, ja, den ich eigentlich jetzt nicht in der Startelf sehen würde. Das Problem ist, mir fehlt da so ein bisschen die Alternative. Das kann man Jens Kastrop sagen, aber er hat ja gerade, also dass er auch nochmal da rechts auf der Schiene spielen könnte, aber er hat ja da so auf der linken Seite, gerade was den offensiven Output geht, seine Position gefunden. Und Franck Honorat da gegen Leipzig hinzusetzen, das sehe ich auch nicht. Da bleibt es dann bei mir zwangsläufig so, dass mir ja nichts einfällt, was ich für realistisch halte, dass Joe Skelly nicht in der Startelf steht.
Dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen, das sehe ich genauso. Ich denke, auch da ist es das falsche Spiel, jetzt zu sagen, jetzt müsste Franck Honorat mal wieder diese Position übernehmen. Das hätte, wenn dann eher gegen Heidenheim passieren können oder sollen, wie auch immer. Und bei Jens Kastrop sehe ich das genauso, dass er sich dort festgespielt hat, dass er dort eine Qualität einbringt, indem er eben nach innen ziehen kann, indem er mit seinen Antritten dort für Gefahrenmomente sorgen kann. Also ich glaube, zwei Tore und zwei Torvorlagen in den letzten beiden Spielen sprechen da ja für sich. Insofern, ja, das defensive Mittelfeld oder das zentrale Mittelfeld dann, da wäre ja theoretisch Jens Kastrop auch ein Kandidat für, aber in dieser Saison ist der Bedarf dort auch noch nicht so gegeben. Noch ist ja Rocco Reitz Gladbacher und er wird bei seinem künftigen Arbeitgeber sich sozusagen vorstellen dürfen, indem er ja ebenso in der Startelf steht wie Yannick Engelhardt. Meines Erachtens also auch im zentralen Mittelfeld wird sich nichts ändern, wobei ich wiederum davon ausgehe, dass es eher dort nochmal eine Verstärkung gibt. Ich tippe ein wenig darauf, dass Kevin Stöger zurückkehrt und dass Eugen Polanski eher wieder die Variante wählt, die er im Derby gewählt hat, nämlich eher so ein 3-5-2. Wie siehst du das?
Würde das bei dir heißen, dass dann Well Moya auf der Bank sitzt?
Das würde es wohl bedeuten. Ja, genau. Man kann natürlich diskutieren, ist Franck Honorat dann derjenige, der rausgeht? So eine Doppelspitze, nenne ich sie jetzt mal, Moja Tabakovic, die hatten wir noch nicht. Ob das jetzt so das Richtige sein könnte für Leipzig, weiß ich nicht, kann durchaus auch vorstellbar. Um es jetzt zu komplettieren, ich würde darauf tippen, dass es dann wahrscheinlich auf Franck Honorat und Haris Tabakovic hinausläuft. Ja, und dass dann Well Moya, der bisher immer in den Heimspielen in der Startelf stand, dass es auch in Leipzig noch nicht so weit ist, dass er dann ein Startelfspiel auswärts bekommt.
Für mich ist jetzt, und da sind wir auch wieder beim Thema Momentum irgendwo, wer hier mal beim Aufstellungstipp öfter zuhört, weiß, dass ich davon wirklich auch ein Fan bin, Spielern diese positiven Erlebnisse einfach zu lassen. Deswegen, würde ich mit Well Moya wieder in der Startelf beginnen. Also aus den verschiedensten Gründen. Erstmal ist er ja auch wirklich defensiv so fleißig, dass er ja, trotz seines jungen Alters jetzt kein Risiko ist, dass man jetzt sagt, wenn Welmoya jetzt in Leipzig beginnt, dann ist die Chance groß, dass Gladbach da zwei Gegentore bekommt. Da wirkt er schon ja auch gegen den Ball sehr, sehr stabil. Und er ist halt neben Kastrop so der Einzige, der vorne noch für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen kann. Ist natürlich die Frage, wie oft du gegen Leipzig wirklich in diese Situation kommt. Aber, und da auch Blick voraus, Welmoya soll ja jemand sein, der in der nächsten Saison nochmal eine wichtigere Rolle einnehmen kann. Und ja, Kevin Stöger ist für mich jetzt nicht die Zukunft von Borussia Mönchengladbach. Deswegen, ja, würde ich mit Welmoya gehen und auch wieder mit Franck Honorat und dann vorne Tabakovic. Also, dass Honorat und Moya so ein bisschen dahinter spielen und es dann situativ natürlich auch mal eine Doppelspitze sein kann, aber dass es eher auf dieses 3-4-2-1 vom Wochenende hinausläuft.
Absolut. Ist das eine Aufstellung, die ebenso gut funktionieren kann. Ein Aspekt, der mir noch gekommen ist, weil ich gerade eben schon eine Geschichte geschrieben habe in Bezug auf Welmoya und Hugo Bolin. Hugo Bolin war ja Joker, ist nach so ungefähr 70 Minuten reingekommen in die Partie. Und was dann auffällig war und was man dann wahrscheinlich so im Nachhinein nicht so auf dem Schirm gehabt hätte oder auch so eingeschätzt hätte, ist, dass letztlich, obwohl Hugo Bolin nur 20 Minuten in, sagen wir mal, mit inbegriffen die Nachspielzeit knappe 25 Minuten gespielt hat und Welmoya, der 62, 63 Minuten gespielt hat, dass sie dann fast auf dieselben Werte gekommen sind in Bezug auf Aktionen vorne. Ich glaube, dass bei Welmoya herausgestochen hat, dass er absolut ein Aktivposten in der ersten halben Stunde war, zusammen mit Jens Kastrop. Also da ist ja fast jeder Angriff, der wirklich gefährlich geworden ist und der auch bis zum Ende durchgespielt worden ist, der ging ja über die linke Seite. Insofern war das schon sehr auffällig. Und danach muss man sagen, hat auch er nicht mehr Akzente setzen können. Ist auch super schwierig, da jetzt als 17-Jähriger das Ruder rumzureißen, wenn die gesamte Mannschaft zu passiv auftritt. Insofern, das ist überhaupt keine Kritik, soll keine Kritik sein. Du hast seinen Fleiß angesprochen, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen und daran würde es mit Sicherheit auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, liegen, dass er auswärts noch nicht hat anfangen dürfen. Von meinem Gefühl her würde ich halt nur sagen, dass Kevin Stöger da mit seiner Erfahrung vielleicht diesen Platz jetzt in Leipzig übernimmt. Und er dann vielleicht sogar diskutieren könnte, ob Hugo Bolin sich dann im Tandem mit Haris Tabakovic einen Startelf-Einsatz verdient hätte. Aber wie gesagt, ich glaube da eher, dass Franck Honorat wieder beginnen wird.
Ja, schauen wir auch mal, wie sich das in der Trainingswoche gestaltet, ob sich da ja vielleicht die ein oder andere Sache auch automatisch klärt, weil jemand angeschlagen ist. Das sah jetzt unmittelbar nach dem Spiel erstmal nicht so aus. Die Trainingswoche beginnt am Dienstagmorgen. Da werden wir dann dabei sein und euch wie immer natürlich updaten. Wie tippst du, Thomas, am Wochenende? Ist da für Gladbach irgendwas zu holen oder von was gehst du aus?
Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Serie, dass es keinen Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top 8 gibt, dass die jetzt endet in Leipzig. Ich tippe auf ein 1-3.
Dann tippe ich auf ein 4-1 für Leipzig. 3-1 wäre tatsächlich auch mein Tipp gewesen, aber ich will ihn ein bisschen anders haben als du. Da wird einfach für Gladbach nichts zu holen sein. Und ja, dann muss Borussia hoffen, dass es wieder ein Spieltag wird, wo sich in der Tabelle nicht allzu viel tut. Und dann bin ich gespannt, welche Ausgangslage es dann vor dem Heimspiel gegen Mainz gibt.
Ja, wir werden es erleben. Unser Kollege Carsten Kellermann fährt nach Leipzig, wird dort das Spiel für uns begleiten. Und ja, dann sind wir wieder einen weiteren Spieltag schlauer, wie sich die Konstellation im spannenden Abstiegskampf darstellt. Und so gehen wir jetzt die Woche an. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Woche. Wir verabschieden uns und wünschen euch, ja, vielleicht ja auch eine schöne zweite Ferienwoche. Wer weiß, wer in Ferien ist. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.